Gluten je handen, är beschande. 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 Gluten je handen. Oorlogsprofiteurs, weg uit onze stad. Oorlogsprofiteurs, weg uit onze stad. Oorlogsprofiteurs, weg uit onze stad. Oorlogsprofiteurs.
Voraussagen möchte ich nicht, dass der Surrealismus zu einem Surnationalismus führen wird. Doch er wird die Literatur dazu zwingen, ihre provinziellen Grenzen zu verlassen, in denen sie von den schäbigen Wirklichkeiten der Klatschspalten und den Moden des Boulevards festgehalten wird. Wenn er sie aus der Gefangenschaft der vermischten Nachrichten des Realismus befreit hat, wird er sie dann bis zu jener intellektuellen Vorherrschaft führen, die sie für die Erniedrigung, die sie gegenwärtig erfährt, rächt? Marius Ary Leblanc, La Formation.
Der theoretische Umbau bzw. die ideologische Neuausrichtung der Surrealistinnen ging bekanntlich nicht ohne Blessuren, verletzte Künstleregos, ohne die geradezu legendären Streitereien und die durch die ideologischen Grabenkämpfe hervorgebrachten Spaltungen einher. Es war dringlich, vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs und den großen Hoffnungen auf signifikanten politischen Umbruch mit der Oktoberrevolution in Russland. Der Surrealismus war nie eine homogene Bewegung mit einheitlicher politischer Linie, sondern in Bewegung. Apolitisch oder überpolitisch, revolutionär mit oder ohne Kommunismus, mit oder ohne kommunistische Partei, über Lenin zu Trotzki und mit oder ohne Stalin. Breton versus Partei, der mit Karl Einstein 1929 bis 1931 die Zeitschrift Document herausgab. Die Intellektuellen verbargen häufig in ihren Werken jede soziale Bestimmtheit und appellierten an irgendeine abstrakte Menschheit. Doch die Humanitas der Literaten umfasste nur den zahlenden Kundenkreis, die Gebildeten, die sich blendende Isolierung und den Erwerb des seelischen Überschusses leisten konnten. Der Rest der Humanitas blieb abstrakt und vage. Der westeuropäische Literat beanspruchte, die Erde literarisch zu kolonisieren. Als der abendländische Überlieferungsvorrat erschöpft war oder nicht mehr reizte, bogen die gleichen Leute, die das Weltmonopol für Bildung beansprucht hatten, ins Primitiv-Exotische ab. Nun borgte man die letzten Buschmänner an, unbedenklich bannte man die Exotik in die alten abendländischen Kategorien. Solch offenkundige Regression und dieser geografische Eklektizismus wurden als kühne Entdeckung gepriesen, obwohl die in anderen Milieu gewachsenen Dinge den europäischen Schemata kaum eingeordnet werden konnten, ohne sie zu zerstören. Die Intellektuellen hatten gelehrt, dass die Bildung einer engen Gruppe genüge, ein Volk zu beglücken. Die Attraktion der Kunst bestand im Angebot eines Glücksersatzes, der die verfehlte Wirklichkeit verdeckte. Die Künstler selbst, wenn sie ästhetisch links standen, verhinderten häufig die soziale Revolte. Unermüdlich idealisierten sie die herrschenden Gruppen. Sie verbargen die Propaganda zugunsten der Feudalen unter platter humanitärer Rede. K. Einstein aus Die Fabrikation der Fiktionen, eine Verteidigung des Wirklichen.
Der Karl Einstein, der war Kunstkritiker, hat sich auch auf der Flucht vor den Nazis umgebracht, hat eine Zeit lang zu den Surrealisten gehört und hat dann aber die Schnauze derartig voll gehabt, dass er gebrochen hat mit denen. Er wurde nicht rausgeschmissen, sondern er hat gebrochen und ist dann, wie viele andere auch, in den spanischen Bürgerkrieg gegangen. Und er hat sein ganzes Leben lang immer versucht, ein Buch fertig zu schreiben. Er hat das selber nicht veröffentlicht, aber das Buch ist mittlerweile veröffentlicht. In mehreren Versionen liegt es vor. Das heißt, Die Fabrikation der Fiktion. Und wir haben daraus eine kleine Abklammerung gemacht. Es war gar nicht so leicht, die Stelle zu entscheiden, wo man diese Abklammerung macht, weil Karl Einstein ist so sauer und wütend auf seine Künstlerkollegen und auf diese Bigotterie der Kulturszene, die immer Revolution schreit, aber weiter auf der Dachterrasse Champagner schlürft und daran auch nichts zu ändern gedenkt, weil die Pläne, wie man eine gute Revolution macht, sind ja klar, aber man selber bleibt sozusagen auf dem Feldherrenhügel stehen. Das gilt nicht für alle Leute. Karl Einstein hat auch nicht nur über die Surrealisten geschrieben, sondern im Grunde genommen über die gesamte Kunst- und Kulturblase der Zwischenkriegszeit. Aufgrund der großen Fluchtbewegung über die ganze Welt hat sich die Bewegung Surrealismus natürlich erst so richtig in der Welt verteilt. Das muss man vielleicht nochmal vorher zu diesem Magazin sagen. Das ist natürlich auch ein ungeheurer Kunstgriff gewesen, als Künstlergruppe zu beschließen, lass mal ein Magazin machen. Man konnte das abonnieren, weltweit und so weiter. Das ist natürlich total großmäulig, weil es hat natürlich weltweit keiner abonniert. Aber man konnte das weltweit verschicken. Weil wenn man eine Ausstellung macht, XYZ in Berlin, in Paris oder in Hamburg oder wo auch immer, dann macht man halt eine komplizierte Ausstellung und die ist aber nur da. Die ist immobil. Und das als Kunstgriff zu realisieren, als Künstlergruppe, okay, es gibt diese schicken Drucktechniken, wir eignen uns das jetzt einfach an, wir machen es selber und wir machen uns damit schlagartig bekannt in allen großen Kunst- und Kulturzentren Europas. Und das ist ihnen gelungen. Und dann kommt dieser Scheiß mit den Nazis und die Leute müssen fliehen und fliehen mit ihren ganzen Informationen eben über die ganze Welt. Und dann ist es überall, dann ist es endgültig dem Breton ausgebrochen. Ja? Das kriegte er nicht mehr eingehegt. Die Leute konnte er nicht mehr wegcanceln. Die haben alle ihre eigene Party gemacht.
Die Surrealisten waren also international vernetzt und aktiv und das über die Grenzen Europas hinaus. Das ist zum einen ihren kommunikativen Strategien wie der Verbreitung ihrer Zeitschriften zu verdanken, das hat Nora gerade beschrieben, und natürlich der Emigration und dem Exil, in das viele Surrealistinnen vom Faschismus gezwungen wurden, aber auch der Tatsache, dass Mitglieder der surrealistischen Bewegung sich dem antifaschistischen Widerstand angeschlossen hatten, sich mit Dichterinnen in kolonisierten Ländern solidarisierten oder vor Ort aktiv waren, wie zum Beispiel von Martinique aus Aimé und Suzanne Césaire, die die Zeitschrift Tropiques herausgaben, sowie Pierre Joyot oder die 1938 gegründete ägyptische Gruppe Art et Liberté, deren Gründungsmanifest Vive l'art dégénéré propagierte, es lebe die entartete Kunst. Manifest der arabischen surrealistischen Bewegung. Mit Abscheu verwerfen wir die Überreste des Überlebens und die verarmten rationalen Ideen, die die Köpfe der Intellektuellen verstopfen. Erstens, wir stacheln Einzelne und die Massen an, ihre Instinkte gegen jede Form der Unterdrückung zu entfesseln, einschließlich der repressiven Vernunft der bürgerlichen Ordnung. Zweitens, die großen Werte der herrschenden Klasse, Vaterland, Familie, Religion, Schule, Kaserne, Kirchen, Moscheen und anderer Verfall bringen uns zum Lachen. Freudig pinkeln wir auf ihre Gräber. Drittens, wir bespucken das Vaterland, um es in den Dämpfen des Todes zu ertränken. Wir bekämpfen und verspotten die Idee des Vaterlands selbst. Das Vaterland zu bekräftigen bedeutet, die gesamte Menschheit zu beleidigen. Viertens, wir praktizieren Subversion rund um die Uhr. Wir schüren sadistische Triebe gegen alles Bestehende. Nicht nur, weil wir die Feinde dieser neuen Steinzeit sind, die uns aufgezwungen wird, sondern vor allem, weil wir durch unsere subversive Tätigkeit neue Dimensionen entdecken. Fünftens, wir vergiften die intellektuelle Atmosphäre mit dem Elixier der Fantasie, damit der Dichter sich selbst verwirklicht, indem er die historische Transformation der Poesie vollzieht. A. Von der Form zur Materie, B. Von einfachen Worten, die an Kleiderständern aus Papier hängen, zum begehrenswerten Fleisch der Fantasie, das wir in uns aufnehmen werden, bis alles, was Traum und Wirklichkeit trennt, aufgelöst ist. Der Surrealismus ist nichts anderes als die Verwirklichung dieser surrealen Realität. Sechstens. Wir lassen die Moscheen und Straßen mit dem Skandal der Sexualität explodieren, die in ihren Körper zurückkehrt und bei jeder Begegnung in Flammen aufgeht. Bis dahin geheim.
In diesem Potpourri, in dieser Kramkiste würde ein feinsinniger Psychoanalytiker finden, was eine Person hauptsächlich umtreibt. Was sie nicht weiß oder sich selbst nicht eingesteht. Das kann sehr interessant sein. Robert Kemp, Liberté.
Wenn man sich fragt, was uns der Surrealismus heute sagen kann, was ist da eigentlich an Tools, an Möglichkeiten, philosophisch, theoretisch, praktisch, künstlerisch, ästhetisch und so weiter, sprachlich? Was kann mir das geben, was wir brauchen können? Einer der schlimmen Aspekte dieses 100-jährigen Jubiläums ist ja, der Faschismus, haben wir gerade schon wieder vor Augen, in artverwandtem Ausmaß. Wenn der Surrealismus etwas war, dann ja ein Produkt eines sehr radikalen Freiheitsbegriffs, geschöpft von zutiefst bürgerlichen Bürgersöhnen, die, wenn ich das richtig verstanden habe, wussten, es kann auf keinen Fall so weitergehen, denn die hatten ja diesen Krieg teilweise auch miterlebt, den ersten meine ich, und ihre Reaktion auf diese ganzen Geschehnisse war eben dieser Surrealismus, der ein Tool sein sollte, um das, was da passiert ist, nie wieder passieren zu lassen. Und ich glaube, dieses Tool war die Selbstläuterung, war erstmal irgendwie sozusagen zu schauen, wie viel Faschismus steckt eigentlich in mir selbst drin. Ein antibürgerlicher, bürgerlicher Revolutionsbegriff.
Die jungen Leute, die den Surrealismus in die Welt setzen, haben durchaus etwas Humorvolles an sich. Zumindest wünsche ich es ihnen. Auf jeden Fall zeigt sich bei ihnen, jetzt schon, Ernüchterung, Verbitterung und sogar ein wenig Abscheu. Clément Voutel, Le Journal.
Walter Benjamin schreibt 1929 in seinem Aufsatz »Der Surrealismus, die letzte Momentaufnahme der europäischen Intelligenz« folgendes. Die Kräfte des Rausches, der Begriff umschließt bei Benjamin in diesem Zusammenhang auch den Lesenden, den Denker, den Flaneur und zielt auf das Profane und Alltägliche ab, auf das Konkrete ohne Transzendenz, darüber haben wir in der letzten Sendung schon gesprochen. Die Kräfte des Rausches für die Revolution zu gewinnen, darum kreist der Surrealismus in allen Büchern und Unternehmen. Das darf er seine eigenste Aufgabe nennen. Für die ist es nicht damit getan, dass, wie wir wissen, eine rauschhafte Komponente in jedem revolutionären Akt lebendig ist, identisch mit der anarchischen. Den Akzent aber ausschließlich auf diese setzen, das hieße die methodische und disziplinäre Vorbereitung der Revolution völlig zugunsten einer zwischen Übung und Vorfeier schwankenden Praxis hintan setzen. Die Kräfte des Rausches für die Revolution zu gewinnen, mit anderen Worten, dichterische Politik? Alles lieber als das. Ein Exkurs in die Dichtung klärt die Dinge, denn was ist das Programm der bürgerlichen Parteien? Ein schlechtes Frühlingsgedicht. Mit Vergleichen bis zum Platzen gefüllt. Der Sozialist sieht jene schönere Zukunft unserer Kinder und Enkel darin, dass alle handeln, als wären sie Engel, und jeder so viel hat, als wäre er reich, und jeder so lebt, als wäre er frei. Von Engeln, Reichtum, Freiheit keine Spur. Alles nur Bilder. Und der Bilderschatz dieser sozialdemokratischen Vereinsdichter, der Optimismus. Da spürt man dann doch andere Luft in der Schrift von Naville, die die Organisierung des Pessimismus zur Forderung des Tages macht. Er stellt ein Ultimatum, an dem unfehlbar dieser gewissenlose, dieser dilettantische Optimismus Farbe bekennen muss. Wo liegen die Voraussetzungen der Revolution? In der Änderung der Gesinnung oder der äußeren Verhältnisse? Das ist die Kardinalfrage, die das Verhältnis von Politik und Moral bestimmt und die keine Vertuschung zulässt. Der Surrealismus ist ihrer kommunistischen Beantwortung immer näher gekommen und das bedeutet, Pessimismus auf der ganzen Linie. Jawohl und durchaus. Misstrauen in das Geschick der Literatur, Misstrauen in das Geschick der Freiheit, Misstrauen in das Geschick der europäischen Menschheit, vor allem aber Misstrauen, Misstrauen und Misstrauen in alle Verständigung. Zwischen den Klassen, zwischen den Völkern, zwischen den Einzelnen. Und unbegrenztes Vertrauen allein in IG-Farben und die friedliche Vervollkommnung der Luftwaffe. Aber was nun? Was dann? Wenn es die doppelte Aufgabe der revolutionären Intelligenz ist, die intellektuelle Vorherrschaft der Bourgeoisie zu stürzen und den Kontakt mit den proletarischen Massen zu gewinnen, so hat sie vor dem zweiten Teil dieser Aufgabe fast völlig versagt, weil er nicht mehr kontemplativ zu bewältigen ist. Und doch hat das die wenigsten gehindert, sie immer wieder so zu stellen, als wäre sie es, und nach proletarischen Dichtern, Denkern und Künstlern zu rufen. Den Pessimismus organisieren heißt nämlich nichts anderes, als die moralische Metapher aus der Politik heraus befördern und im Raum des politischen Handelns den hundertprozentigen Bildraum entdecken. Dieser Bildraum aber ist kontemplativ überhaupt nicht mehr auszumessen. Im Witz, in der Beschimpfung, im Missverständnis, überall, wo ein Handeln selber das Bild aus sich herausstellt und ist, in sich hineinreißt und frisst, wo die Nähe sich selbst aus den Augen sieht, tut dieser gesuchte Bildraum sich auf, die Welt allseitiger und integraler Aktualität, in der die gute Stube ausfällt, der Raum mit einem Wort, in welchem der politische Materialismus und die physische Kreatur den inneren Menschen, die Psyche, das Individuum oder was sonst wir ihnen vorwerfen wollen, nach dialektischer Gerechtigkeit, sodass kein Glied ihm unzerrissen bleibt, miteinander teilen. Die Physis, die sich dem Kollektivum in der Technik ihm organisiert, ist nach ihrer ganzen politischen und sachlichen Wirklichkeit nur in jenem Bildraum zu erzeugen, in welchem die profane Erleuchtung uns heimisch macht. Erst wenn sich in ihr Leib und Bildraum so tief durchdringen, dass alle revolutionäre Spannung, leibliche kollektive Innovation, alle leiblichen Innovationen des Kollektivs revolutionäre Entladung werden, hat die Wirklichkeit sich so sehr selbst übertroffen, wie das kommunistische Manifest es fordert.
Liederborst. Um mich Pipi machen zu machen, piss, piss, sagte meine Amme. Um mich Pipi machen zu machen, um mich Kacka machen zu machen, kack, kack, sagte meine Pflegerin. Um mich Kacka machen zu lassen, um mich in Reih und Glied antreten zu machen, hopp, hopp, sagte der Schnauzbart. Um mich in Reih und Glied antreten zu machen. Doch ich trete nie wieder in Reih und Glied an oder mache Pipi oder Kacka. Damit ist Schluss.
Die Surrealistinnen erkannten, so fassen es in der Einführung des Katalogs zur Ausstellung Surrealismus und Antifaschismus die Herausgeberinnen zusammen, dass der Faschismus nicht ohne Kapitalismus oder den Klassenbegriff zu denken war und dass er, mit Aimé Césaire gesprochen, als Bumerang aus den Kolonien zurückgekehrt war. Sie bestanden insofern auf einer absoluten Freiheit, die den Rest der Gesellschaft anstecken sollte. Freiheit, nicht von Lohnarbeit getaktet, jenseits von Nation und Profit. Man müsste zunächst einmal untersuchen, wie die Kolonisation darauf hinarbeitet, den Kolonisator zu entzivilisieren, ihn im wahrsten Sinne des Wortes zu verrohen, ihn zu entwürdigen, verschüttete Instinkte, Begehrlichkeit, Gewalttätigkeit, Rassenhass, moralischen Relativismus in ihm zu wecken. Und dann, eines schönen Tages, wird die Bourgeoisie durch einen gewaltigen Boomerang-Einschlag aus dem Schlaf gerissen. Die Gefängnisse füllen sich, rings um die Folterbänke erfinden, verfeinern, debattieren die Folterknechte. Man wundert sich, man ist empört, man sagt, das ist aber seltsam, aber was soll's, das ist der Narzissmus, der vergeht auch wieder. Und man wartet und man hofft und verschweigt sich selbst die Wahrheit, nämlich dass dies eine Barbarei ist, aber die äußerste Barbarei, diejenige, die der Alltäglichkeit der Barbareien die Krone aufsetzt und sie alle in sich einschließt, dass das der Narzissmus ist, ja, aber dass man, bevor man sein Opfer wurde, sein Komplize gewesen ist, dass man diesen Narzissmus geduldet hat, bevor man ihm am eigenen Leib zu spüren bekam, dass man ihm die Absolution erteilt, dass man die Augen vor ihm verschlossen, dass man ihm legitimiert hat, weil er bis dahin nur nicht europäisch Völkern verabreicht wurde. Eben das ist der große Vorwurf, den ich dem Pseudohumanismus mache, dass er die Menschenrechte allzu lange beschränkt hat, dass er eine enge und fragmentarische, eine partielle und parteiische und eine alles in allem ekelhaft rassistische Auffassung von ihnen gehabt hat und immer noch hat. Dass man diesen Narzissmus gehegt und gepflegt hat, dass man für ihn verantwortlich ist und dass er aus sämtlichen Spalten und Ritzen der westlichen und christlichen Zivilisation herausquillt, herausdringt, heraustropft, bevor er diese in seine geröteten Wasser hineinreißt. Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, 1950. Seit Bakunin hat es in Europa keinen radikalen Begriff von Freiheit mehr gegeben. Die Surrealistinnen haben ihn. Sie sind die Ersten, das liberale, moralisch-humanistisch verkalkte Freiheitsideal zu erledigen, weil ihnen feststeht, dass die Freiheit, die auf dieser Erde nur mit 1000 härtesten Opfern erkauft werden kann, uneingeschränkt, in ihrer Fülle und ohne jegliche pragmatische Berechnung will genossen werden, solange sie dauert. Und das beweist ihnen, dass der Befreiungskampf der Menschheit in seiner schlichtesten revolutionären Gestalt, die doch und gerade die Befreiung in jeder Hinsicht ist, die einzige Sache bleibt, der zu dienen sich lohnt. Nochmal Walter Benjamin. Sie hatten, und das ist kein Zufall, keine Szenarien, wie sie es gerne hätten für die Zukunft. Es gibt weder ein utopisches noch ein dystopisches Szenario, was ausformuliert wäre. Es ist nur sonnenklar, wenn das so weitergeht, dann wird es scheiße, stellt Nora im Gespräch mit dem Ethnologen Thomas Hausschild in der aktuellen Ausgabe des Magazins Kultur und Gespenster, der Gebrauchsanleitung zur Neuübersetzung der surrealistischen Revolution, die auch bei Textem erschienen ist, unter dem Titel Surrealismus, fest.
Das Gespräch mit Thomas Hauschild, dem Ethnologen, beginnt ja mit einem Zitat aus seinem Buch Ritual und Gewalt. Und da erwähnt der Thomas Hauschild die kritische Paranoia. Dieses Vokabular kommt von Dalí, der das eingeführt hat, um seine Arbeitsweise zu beschreiben. Tatsächlich finde ich das ganz gut brauchbar für alle möglichen surrealistischen Umtriebe. Und ich finde es sogar brauchbar, um zu unterscheiden zwischen den Surrealisten und den vor 100 Jahren und auch den heutzutage und solchen Leuten wie Trump, weil der hat keine kritische Paranoia, der ist einfach nur paranoid. Der kriegt es nicht hin, sich selbst kritisch dabei zu beobachten, was er gerade für einen Quatsch macht. Das interessiert ihn ja auch gar nicht.
Im Gegensatz zum Automatismus, bei dem das Individuum lediglich versuchte, jede bewusste Kontrolle über seine Handlungen zu vermeiden, verlangte die paranoid-kritische Methode eine dynamischere Rolle des Künstlers und die aktive Produktion von Bildern im Dienste der Gesellschaftskritik. Diesen Überlegungen lag die Idee zugrunde, dass jedes visuelle Bild für mehrere Interpretationen offen ist. Dalí verknüpft dies mit der Theorie eines paranoiden Interpretationswahns und schlug vor, die multiplen Interpretationsmöglichkeiten systematisch für die Analyse der Realität zu benutzen. Er behauptete, die Anwendung der paranoid-kritischen Methode durch die absichtsvolle Simulation von Paranoia zeige, dass die Realität keine feste Größe sei, auf die ein Individuum reagiere, vielmehr ein Konstrukt, das sich aus dem speziellen Weltverständnis dieses Individuums ergebe. Somit weise die paranoid-kritische Methode den Weg zu einer Kritik des symbolischen Bereichs als integralen Bestandteil jeder Befragung sozialer Beziehung. Dalís Methode war jedoch nicht nur eine Kritik, sie war ein kalkulierter Angriff auf die bürgerliche Existenz. Er sollte die Bemühungen des Kapitalismus durchkreuzen, sich selbst als universellen Maßstab für die Beurteilung der Realität darzustellen. Die paranoid-kritische Methode schien damit einen Ausweg aus einer Problemlage des Surrealismus zu bieten. Sie ermöglichte eine aktive Interpretation sozialer und politischer Ereignisse durch die bewusste Produktion einer destabilisierenden Bilderwelt, eine Strategie, welche die Kommunisten zufriedenstellen konnte und dennoch die psychologischen und irrationalen Aspekte der visuellen Interpretation bewahrte, die dem Surrealismus am Herzen lagen. Robin Adele Greeley, Dalí, Fascism and the Ruin of Surrealism in Surrealism and the Spanish Civil War, 2006.
Ich habe mich auch gefragt, ob der Surrealismus, wie wir ihn jetzt da zum Beispiel in dieser Zeitschrift wiederentdecken können, ein Antidot sein kann gegen diese globale Maßstab beobachtbare Surrealisierung von Realität. Weil sozusagen der Surrealismus ja auch so ein Moment ist, scheinbar des Rückzugs in diesen Raum zwischen meinen Ohren. Aber die Surrealisierung, die wir erleben in einer bizarren Geschwindigkeit, die ist ja ein Moment von Krise, wo man mit dem Verstehen nicht mehr hinterherkommt und man sich tatsächlich als total paranoides Gebilde erstmal da stellt, weil sie irrational ist. Das Hauptgeschäft der neuen Rechten ist ja, die Flöcke der Irrationalität einzuschlagen, wo es nur geht. Es gibt keine Wissenschaft, es gibt nur Meinungen, es gibt nur Fake Facts, wir brauchen keine Institutionen, das ist alles nicht so wichtig, das ist alles nur ein Traum. Es geht nicht gegen Familie, Staat, Nation, Religion, sondern das sind genau die Institutionen, die groteskerweise halt befestigt werden. Da kann man, glaube ich, schon einen Moment sehen, der total beängstigend ist, natürlich, und mit Blick auf den Surrealismus aber feststellen, das funktioniert schon anders. Diese Nähe auch zu Skandal und Gebrüll und auch Gewalt, die zum Beispiel in diesem Manifest so sloganmäßig rüberkommt. Dieses Zitat, die einfachste surrealistische Tat besteht darin, mit Revolvern in beiden Fäusten auf die Straße zu gehen und so viel wie möglich in die Menge zu schießen. Dann aber fährt er fort, der Breton, und sagt, wer noch nicht einmal im Leben das Bedürfnis hatte, mit dem bestehenden System der Verdummung und Erniedrigung aufzuräumen, der gehört eindeutig selbst in diese Menge und hat den Wanst stets auf Schusshöhe. Und das war mein Eintritt in Surrealismus, weil ich diesen Satz durch Christoph Schlingensief gelernt habe, der 90er Jahren mal so ein Praterspektakel machte, wo dieser Satz eingeübt wurde. Das war die Phase, wo wir 60 Jahre Helmut Kohl hatten und auch eine wahnsinnige Depression, glaube ich, eine Lähmung gesellschaftlich stattfand, die heute noch viel schlimmer ist wahrscheinlich. Was Schlingensief bei den Surrealisten gesehen hat in dieser Stelle Manifest, ist nicht der Aufruf zum Terror und zum Bürgerkrieg und zur Gewalt und vor allem auch nicht zum Schießen, sondern halt zu sagen, wo ist dein Wanst? Und ich würde sagen, mit Blick auch auf die Konstellation, wie sie in den Heften ist, dass es nämlich nur Männer sind, würde ich sagen, die soziologische Forschung sagt uns ja, dass die vulnerabelsten Gruppen für Anfälligkeit, für Verschwörungsideologien Leute sind, die ihre gesellschaftliche Position nicht mehr greifen können. Ich glaube, das sind halt vor allen Dingen diese Männer. Bei den Surrealisten waren es damals die jungen Männer und die haben wirklich gruppentherapeutische Gespräche über Sex geführt, wo man heute noch sagt, das ist hochnotpeinlich, aber sie haben es publiziert. Und was wir davon vielleicht mitnehmen können, ist, dieses Moment von Selbstkritik sehr ernst zu nehmen.
Das Bewusstsein, der Schatten des Schattens. Ich misstraue der öffentlichen Meinung, diesem alten Schädel voll ausgetrockneter Reißzwecken und Schnipsel, dem plötzlich danach ist, mit Grabesstimme dem gesunden Menschenverstand das Wort zu reden. Der gesunde Menschenverstand, das kann man nicht oft genug wiederholen, ist Ausdruck von Mittelmäßigkeit. Ich zögere nicht, diese Binsenweisheit hier niederzuschreiben, da mich eine kürzlich gemachte Erfahrung sie mit aller Macht spüren ließ. Jeden Tag stößt man sich an diesem Stein von redlichen Leuten. All dies, um zu erklären, dass diese oder jene Sache getan oder nicht getan werden solle, dass es sich nicht gehöre, dass es ein Mangel an Taktgefühl sei oder sogar an Wahnsinn grenze, das, was man gerne sagen, machen oder schreiben möchte, zu machen oder zu schreiben. Dieser schnöde, gesunde Menschenverstand, wie man sagt, hilft mir aber auch bisweilen, das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Wirft man ihn mir aber vor den Latz, so bin ich sofort und ohne zu überlegen dazu bereit, das zu tun, wonach mir gerade der Sinn steht. Ich handle stets im Einklang mit mir selbst, das heißt in vollkommenem Missklang mit jenen, die um mich herum leben. Das verschafft mir viel Freude. Stellen wir uns kurz vor, ich könnte sowohl die Grenzen meines Schattens als auch dessen, was mit Unrecht oder Recht, wohl eher mit Unrecht, meine Wahrheit heißt, nicht mehr erkennen. Sofort fühle ich mich leicht, luftig, entschlossen und von Zweifeln befreit. Alles erscheint mir einfach und weich wie ein Wasserbad. Verscheucht aber dieses Missverständnis. Eure Grenzen liegen in euch selbst und ihr stellt sie euch vor. Wenn ihr unter euren Freunden und Bekannten ein paar Leute anwerben könnt, das heißt Menschen, die guten Willens sind, dann macht ihnen doch einmal den Vorschlag, sich nicht erweichen zu lassen und wirklich mit ihren eigenen Augen zu sehen. Es werden sich die außergewöhnlichsten Sachen auftun, sich den Blick darbieten. Und sie werden ihre Zweifel nur noch mit einem Stock voll Mäusespeck untermauern können, der für solche Zwecke Gewohnheit genannt wird. Wenn ihr niemanden findet, kauft für ein paar Groschen eine Zeitung, in der ihr unter der Rubrik »Vermischte Nachrichten« einige erstaunliche Beispiele für das finden werdet, was ich hier vorbringe. Allein der Umstand, nur für sich zu lesen und damit inneren Landschaften Raum zu geben, verdient, dass wir uns für einen kurzen Moment dabei aufhalten. Allererst ist zu bemerken, dass es keinen Unterschied zwischen einer echten vermischten Nachricht und Nachrichten gibt, die wir nebenbei in unserem Gehirn aufschnappen. Philipp Suppo.
Als Dalí das entwickelt, die kritische Paranoia, schreibt Lacan seine Doktorarbeit zur Paranoia. Und man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht sollte man sagen, Lacans Paranoia-Begriff, damit gucken wir auf Trump, mit der kritischen Paranoia von Dalí, damit machen wir was anderes. Die kannten sich natürlich beide, also Lacan und Dalí. Lacan hat mal gesagt, jemand, der sich für König hält, würde man sagen, der ist wahnsinnig, aber ein König, der tatsächlich denkt, er ist König, weil er es eben ist, Gott gegeben und so, der ist natürlich genauso wahnsinnig.
Diese kritische Paranoia, die geht so weit, und jetzt komme ich nochmal auf den Text von Elisabeth Lenk, die ja Kant gegen das Fassade ausspielt, und zwar aus folgenden Gründen, dass sie sagt, okay, die Surrealisten und Dessart haben bezweifelt, dass mit der Vernunft irgendetwas Gutes passieren kann. Gegen Kant, der ja davon überzeugt war, man muss das nur irgendwie alles logisch durchdengeln und dann kommt was Gutes dabei raus. Und sowohl Dessart als auch die Surrealisten haben eben feststellen können, also wenn Vernunft überhaupt eine Tendenz hat, dann zum Bösen. Und das ist natürlich ein vollkommen irrsinnige Erkenntnis, die einen dann natürlich verstehen lässt, weshalb die Surrealisten tatsächlich dann quasi orakelmäßig einfach sich dem Rausch und dem Widerspruch und der Widersinnigkeit wirklich in die Arme geworfen haben. Wenn man sich das reintut, dass man dieser Vernunft nicht weit kommt und nicht weiterkommen kann, man mit so einer Vernunft einfach Pfeilgrad einen Ersten Weltkrieg erstmal hinlegt und den nächsten schon gleich in Planung hat, dann kann man natürlich nur sagen, okay, nee, dann drehe ich jetzt vollkommen durch und versuche mich dabei aber zu beobachten. Ich versuche sozusagen das, was Benjamin dann sagt, die Kräfte des Rausches für die Revolution gewinnen. Also wie paranoid kann ich werden? Was für ein Quatsch kann ich mir noch einfallen lassen? Wie widersinnig kann ich Dinge rekombinieren und mit was für neu ausgedachten Widersprüchen kann ich die bestehenden Widersprüche konfrontieren? Immer aufs Neue, immer wieder.
Ich möchte heute die Frage stellen, ob nicht der Surrealismus genau die Praxis war und noch immer ist, die zur kritischen Theorie passt, was immer ihre Anhänger von ihr erwartet haben mögen, und ob nicht umgekehrt die kritische Theorie eben die Theorie war und noch ist, auf die hin die surreale Praxis angelegt war. Surreale Praxis ist dabei keineswegs identisch mit Kunst, also mit der Herstellung von Kunstwerken oder gar mit der Zuarbeit zum Kunstbetrieb, so wie umgekehrt die kritische Theorie nicht identisch ist mit jedem dogmatischen Marxismus, der behauptete, das Revolutionsmonopol zu besitzen. Gemeinsam haben beide Bewegungen, dass sie dem Politischen eine andere, nämlich ästhetische Dimension hinzufügen. Eine Tatsache, die gerade in Deutschland am wenigsten begriffen worden ist. Im Begriff surreale Praxis liegt bereits, dass es sich hier nicht um Praxis im buchstäblichen Sinne handelt, sondern um ein symbolisches Handeln, ein Handeln als Geste und Zeichen. Unsere Sachen werden immer mehr als solche Gesten aus Begriffen werden müssen und immer weniger Theorie herkömmlichen Sinnes. Nur dass es eben dazu der ganzen Arbeit des Begriffs bedarf, schreibt Adorno an Horkheimer während des Zweiten Weltkrieges. Die beiden knüpfen damit an ein Konzept an, das von den europäischen Avantgarden entwickelt wurde. Geste und Zeichen als eine aus der Erfahrung geborene gewaltlose Alternative zur Politik. Was Frankfurter Schule und Surrealismus verbindet, ist der Protest gegen Spezialisierung, der sich gleichwohl auf höchstem Niveau der jeweiligen Spezialgebiete abspielt. Sie lassen die Künste, Spezialsprachen und Fachwissen aus den allerverschiedensten Gebieten aufeinanderprallen, um sie mittels eines Schocks zur Freigabe eines neuen Denkens zu zwingen. Elisabeth Lenk, Kritische Theorie und surreale Praxis. 1997.
Vielleicht könnte man sagen, der Surrealismus hat versucht, in die Wirklichkeit tiefer einzudringen, in eine Vielfalt, in eine Mannigfaltigkeit, da eine gewisse Weite reinzubringen mit dem Sur oder das Über. Wenn jetzt Trump Surrealismus machen würde, dann ist es einfach nur, ich mache eine andere Wirklichkeit. Ich setze einfach, von meiner paranoischen Macht, setze ich einfach eine andere, der wird jetzt gefolgt.
Die surrealistische Freiheit basierte anders als die faschistische nicht auf der Unfreiheit anderer.
Herr Antonin Artaud. Ich habe keine Lust auf den Tod. Ich habe Lust auf das Nichtsein. Darauf, mich niemals leiten zu lassen von Schwachsinn, Rücktritten, Verzichtserklärungen und stumpfen Begegnungen, die das Ich eines Antonin Artaud ausmachen, der schwächer ist als er selbst.
Je t'aurais bien invité.
Versuchen der Frankfurter Schule, Freud und Marx zu verschmelzen, finden wir, wie zuvor in Wilhelm Reichs vergleichbaren Bemühungen, Anklänge an surrealistische Vorläufer, insbesondere in dem Bestreben, den Positivismus auf der einen und dem faschistischen Mystizismus auf der anderen Seite entgegenzutreten. Der Kommunismus konnte eine soziale Utopie ohne Klassenfeindschaften versprechen. Aber was ist mit den nicht materiellen Sehnsüchten und Wünschen des Einzelnen? Fasst Araha Mergian in Surrealismus und Politik, erschienen in Art News im April 2022, zusammen.
Es gibt diesen kleinen Adorno-Text. Adorno setzt den Surrealisten mindestens noch zugute hält, als so eine erste Avantgarde-Bewegung und dann die Moderne. Und auch wenn er sagt, ja, den Traum haben sie nicht so richtig begriffen und Geschichte ist ja trotzdem immer noch dabei. Was er immerhin sagt, ist, naja, die Surrealisten in ihrer Haltung waren sie immerhin kritisch. Also sie konnten immerhin sagen, den, nennen wir jetzt mit Adorno, den Verblendungszusammenhang. Darauf konnten sie negativ kritisch reagieren. Und heutzutage, schreibt er in frühen 60er, ist den Leuten nicht mal mehr der Verblendungszusammenhang klar. Sie sehen ja nicht mehr das. Aber die Surrealisten haben immerhin das gesehen. Darauf reagieren sie und wie sie das dann machen, das kann man dann kritisieren, aber das wäre etwas. Und da dachte ich heute Morgen, das könnte vielleicht was sein, womit wir heute jetzt hier eigentlich auch etwas anfangen können. Wir sehen nicht den Verblendungszusammenhang, aber es gibt vielleicht eine künstlerische Bewegung oder es gibt eine Möglichkeit, es gibt eine Praxis, die uns immerhin darauf stoßen können und uns das zeigen könnte. Das könnte ich mir so vorstellen, unabhängig von tatsächlich jetzt Antifaschismus oder Kapitalismuskritik, dass man mindestens diese Haltung bewahrt, erneuert, reaktualisiert, müssten natürlich jetzt heutzutage auch andere Mittel sein. Ich weiß nicht, ob man sagen mit automatischem Schreiben heutzutage dasselbe erreichen kann, wenn die Surrealisten überhaupt was erreicht haben. So stelle ich mir das erstmal vor. Das könnte was sein. Das wird ja auch nochmal reflektiert in der Zeitschrift, also Kultur und Gespenster. Kann man Surrealismus heute überhaupt machen? Sollte man nicht eher bei Partei gucken? Ist es nicht sehr viel interessanter? Die Lenk aber versucht zu sagen, ja, der Surrealismus ist schon interessant, auch wenn jetzt Adorno, das ist natürlich alles vorbei. Macht das Sinn heute Surrealismus? Also kann man das überhaupt sagen? Ich mache Surrealismus. Was bleibt davon? Und vielleicht ist es dann eine reine Praxis. Es ist kein Denken. Vielleicht war es auch nie ein Denken, sondern immer nur in Anführungsstrichen Praxis. Aber vielleicht bleiben bestimmte Kniffe übrig, die man einfach sozusagen verwenden kann, im Sinne von, okay, Geschichte bietet uns ein Arsenal von Möglichkeiten, kritisch zu intervenieren und das ist nie abgegolten. Vielleicht kann ich mir da noch was holen. So würde ich es mit dem Surrealismus machen, da gibt es schon noch was.
Streik. Mögen alle, die lachen, mir verzeihen, doch ich scherze nicht. Zu wenige Ruhezeiten und Lohn sind nicht die einzigen Ursachen für Unzufriedenheit in der Welt. Betrachtet man nur das, was uns betrifft, so erscheint diese Unzufriedenheit als notwendige Bedingung für eine umfassende Überprüfung der Kräfteverhältnisse. Ihre Natur darf nicht in Frage gestellt werden. Und was uns wie all jene angeht, die ganz uneigennützig auf dem Gebiet des Denkens forschen, müssten wir eigentlich einen weitreichenderen Konflikt mit der Gesellschaft schlichten als den, in dem Arbeitgeber und Angestellte gegeneinander ausgespielt werden. Zu diesen Forderungen, die ich absichtlich wie die Forderungen der Arbeiter formuliere, gesellen sich natürlich solche, die auf der absoluten Notwendigkeit beruhen, nicht nur die Gedanken, sondern auch die Meinungsfreiheit unangetastet zu lassen. Es kommt darauf an, dass Menschen, die ihr Leben uneigennützig dem Sieg des Geistes widmen, ein für alle Mal vor Verfolgung geschützt sind, dass sie von den Mächtigen dieser Welt nichts zu befürchten haben. Die bisher anvisierten Schutzmaßnahmen haben sich als illusorisch erwiesen. Warum kein Streik? Das war bisher die einzige Zuflucht unserer Freunde, der echten Arbeiter, und hat den Vorzug, einen höchst objektiven, spezifischen Wert kundzutun. Ich sehe deutlich vor mir, wie er bei irgendeinem alltäglichen Presseereignis ausbricht. Es ist an uns, dass er lange genug dauert, da wir materiell nichts zu verlieren haben. Es wird wie ein mehrere Abende andauernder Elektrikerstreik sein. Sicher wird unser erster Versuch scheitern, auch der zweite, dritte. Aber der Tag wird kommen. Wie sonst auch wird es zu Entlastungen kommen, doch hoffentlich gewaltsamer. Und dann wird das Denken auf ganzer Linie verstummen. Erscheinen werden keine oder lächerliche Bücher. Jeder wird nur noch die eigene, zwecklose, vage Meinung zu diesem und jenem Thema haben. André Breton.
In den Reihen der Kommunistischen Internationalen blieb Mitte der 1930er Jahre kein Platz mehr für den Surrealismus. 1934, im gleichen Jahr, in dem die Sowjetunion den sozialistischen Realismus zur offiziellen Ästhetik des Komintern erklärte, plädierten sowohl Georges Bataille in »Zur Struktur des Faschismus« sowie Pierre Joyot in seinen »Überlegungen zur Präzisierung der antifaschistischen Bedeutung des Surrealismus« für die potenzielle Synergie zwischen Marxismus und Psychoanalyse. Jede mögliche kommunistische Befreiung von wirtschaftlicher Not, so Joyot, müsste auch die verbreitete psychologische Misere angehen, welche der Faschismus ebenfalls ansprach, mit einer zusätzlichen, im Wesentlichen emotionalen und ideellen Revolution. wenn eine emanzipatorische, egalitäre und nicht-nationalistische Bewegung für die arbeitenden Menschen diese ideellen Bedürfnisse nicht anspräche, dann würde das ein weniger freiheitliches Programm tun, eines, das kollektive Träume durch vorgefertigte Spektakel ersetzen würde, fasst Ara Merjan den Text zusammen und appelliert: Fast ein Jahrhundert später finden wir uns in einer politischen Schieflage wieder, die der von J.J. und seinen Gleichgesinnten nicht unähnlich ist. Wenn der Geist des internationalen Faschismus wieder die Demokratie und Menschenrechte, das habe ich noch angefügt, angreift, dann steht mehr auf dem Spiel als nur die Frage nach wirtschaftlicher Armut oder der Reinheit einer Ideologie, die das richten kann. Das größere Problem ist ein beständiges psychologisches Unbehagen, das wieder von Kräften instrumentalisiert wird, die ebenso reaktionär wie irrational sind. Ich denke, hier wird deutlich, warum diese Sendung mir am Herzen lag. Und so verabschiede ich mich schon einmal für heute. Ich danke euch fürs Zuhören, meinen Gästen und dem Medium Julia für ihre Arbeit und Inspiration und Solidarität und lasse noch ein paar Surrealistinnen bzw. deren Zeitgenossen und die Zeit war der Faschismus zu Wort kommen. Die Mitglieder von La Mène à Plume, eine surrealistische Gruppe, die unter der deutschen Besatzung beschloss, in Paris zu bleiben und im Untergrund Widerstand zu leisten, vertraten die Hoffnung, dass in genau dem Moment, der sich als extrem real behauptet und alles andere als zweitrangig erscheinen lässt, eigenwillige Kunst gemeinsam mit kollektiver politischer Aktion am notwendigsten ist. Der Kritiker, Publizist und Sammler Paul Westheim, der bis 1933 die Zeitschrift Das Kunstblatt herausgab und der im Übrigen viel Hoffnung auf das Medium Radio zur Vermittlung von Gegenwartskunst setzte, der sich engagiert insbesondere für sogenannte entartete Kunst einsetzte, selbst als Kulturbolschewik verfemt und als Jude verfolgt wurde, der 1933 nach Frankreich ins Exil ging und dort, wie viele andere Künstlerinnen und Intellektuelle, darunter auch viele Surrealistinnen, in französischen Internierungen eingesperrt wurde und dem schließlich 1941 die Flucht von Marseille über Spanien nach Mexiko gelang, dank des von Varian Fry organisierten Rescue Committee, dem auch die Rettung von unter anderem André Breton, Max Ernst, Marcel Duchamp, Jean Arp, Hans Bellmer, Claude Lévi-Strauss, Benjamin Perret, André Masson und Victor Serge, um nur ein paar mit dem Surrealisten bzw. Dadaistin assoziierten Namen zu nennen, zu verdanken ist, schreibt 1937. Was jetzt geschieht, was so viele erregt, ist das Erwachen aus den Träumen. Die Neuordnung der Welt macht den Künstler zum Realisten. Er fragt, wo ist mein Platz in dieser Neuordnung? Wo ist mein Standort? Welcher Art kann mein Anteil sein? Darauf kann die Antwort lauten, Daumier, weil er das hatte, was den Künstler ausmacht, la flamme de vie, die schöpferische Kraft der Kunst, die Mystik, den Glauben, das Herz, den Geist.
Die Eingeweideschauer. Lasten des Schlafs, Gestell sonderbarer Täfelungen, blinder Karitadien, dein Morgengrau bricht in der Tiefe meines Schlunds kalten Zauber. Während die Häuser nur Fenster, hörte der bewegliche Körper, den ich längst dieser Kurve, die ich selbst bin, beobachtete, endlich auf. Dunkler Punkt. Zu atmen, hätten die Vagabunden des Donners endlich ihr Zelt befestigt, auf irgendeiner im Kiefer der Wolken verlorenen Insel erwacht die Sonne. Astronomiebarren. Zwischen Erde und Himmel balanciert ein Komet. Sein Haar besteht aus Würfeln. Die Viktualien im Palast, reich an frevelhaften Freuden, tobten die Priester, stemmten gemeinsam einen Stein in Form eines Meteors hoch und zeichneten ihr Stirn mit dem Blut der Rache. Ein Dolch, eine Kristallkette, eine klaffende Wunde aus reifen Früchten ausgebreitet in ihrem Korb. Ob der Himmel stabil ist oder recht vage, entzückt die Rache, ist ein Gestirn geernteter Stern. Weiter unten, genau unter der Taube zwischen den vier Krallen, deren jede eine der Himmelsrichtungen erschafft, gefriert ein Fluss. Nährende Beute der Fluten, die daraus ihre Weide machen. Steine rollen sachte. Es sind die Söhne der Hacken. Sie werden zwei auf zwei aus Straßen unsanft herausgerissen. Königinnen obskurer arbeiten wie Glocken anschlagend. Aber der Schrecken? Ein unterschwelliger Wahn kündigt ihn an, den Schrecken. Die Innereien der Erde gruppieren sich in Form eines Hauses. Ein Schwall Blut ergießt sich auf die Freitreppe und richtet seine nassen roten Haare in die Luft, um zu schauen, woher der Wind weht.
Die Geschichte ist nicht abgegolten. Die nächsten Jahre werden eine Herausforderung für uns alle sein. Eine Herausforderung, der immensen Ressourcen des unerschöpflichen Reichtums der Formen affektiven Lebens gewahr zu werden, um es mit Bataille zu sagen. Es bleibt möglich und notwendig, sich, wenn auch noch undeutlich, Kräfte vorzustellen, die anders sind als die jetzt bekannten, ebenso verschieden vom heutigen und gestrigen Kommunismus. Ein systematisches Wissen über die sozialen Bewegungen der Anziehung und der Abstoßung erweist sich schlicht als Waffe in einem Augenblick, da radikal imperative Formen in einer weltweiten Konvulsion der Subversion entgegenstehen, die ihrerseits zäh auf die Befreiung menschlichen Lebens hinarbeitet. In diesem Sinne wünsche ich euch ein kämpferisches 2026. There is a feeling I love, buried in my brow. I have no reason to run. I see no reason. Are you with me now? Ihr hört FSK 93.0, Freisender Kombinat Hamburg, Radio Korax 95.9 und Radio Blau 99.2, Freie Radios im Raum Halle und Leipzig. Nabel.
Ladekabel.
Nahrung.
Im Nachgang eine rituelle Erfahrung.
Nebel.
Wo eben noch Leben war, nur kalte Ebene nun.
Uniformität.
Unnütze Monotonie der starren Norm.
Universelles.
Versiert, annulliert durch Verlerntes und Verlesenes. V.
Verbrechen.
Fügen sich nicht.
Verwesung.
Verse des Werdens der Wesen und ihrer Erlösung.
Vokabel.
Das Kabel oder der Vulkan.
No matter what the people say, these sounds lead the way. This station rules the nation.
Sing it up, mister!
Shots of money!
This is a musical connection.
We're gonna have a soul shakedown.
Oh, this record, I'd like you to play for me.
Oh, yeah?
Give it to him!
Backwards never, forwards forever. Good evening, River City. The time is a couple minutes past 8 p.m. on the mighty FM 88, so you know what that means. Turn up your radios, because this is Soul Shakedown Party. Not 1, but 2 hours of only the deadliest Jamaican music. It is a rhythm shower of island power. On tonight's Soul Shakedown Party, I am very pleased to present the second in a two-part spotlight on the man who is easily the most giant figure in reggae music, even though he's only 5'4". Turn up your radios as Soul Shakedown Party pays tribute to Rainford Hugh Perry, better known as Lee Scratch Perry.
I'm defending the truth. I've been lifted gradually to a different stage. I don't fight against what the other man choose. I respect Rastafari through the words. This word say, what does it profit a man to gain the whole wide world and lose one soul? Well, I've got to protect my soul. Some wise enough to write down the words, some not wise enough to write it down. But whenever I listen the words, I know that the words only could create by the master himself. So I love to put it to the sound and make bring it forward to life.
I return to recreate, not to destroy.
shocks of mighty manifestations. This is the smoke and the fire left to come, and the fire from his eye, I am the fire. The sun and make bring it fire to life. I've been lifted gradually to a different stage. Mystery Babylon is now fading away by the power of revelation. One God, one aim, one destiny. Straight from a place called Africa, Ethiopia, Addis Ababa, home of our forefathers. Definitely. Of mighty manifestations. This is the smoke and the fire left to come. The fire comes, I am the fire. I am the fire, 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 fire.
Defending the Truth, Lee Scratch Perry, in a custom-made Mixed Sleepers mix of Zion's Blood. And that's the sound of the Black Ark, the sound of Lee Perry. Scratch is one of those few producers who play the mixing board like an instrument. As the famous reggae historian Steve Barrow puts it, the sound of the Black Ark is like the signature of an artist on his canvas. As soon as you hear it, you know that it's a Lee Perry produced tune. Absolutely. So tonight, on part two of this Lee Perry spotlight, we'll be digging the sound of the Black Ark, as well as some of Scratch's more modern works, still upsetting after all these years. And I'll also be spinning some custom disco mixes tonight, some tunes that I threw together in the secret laboratory. Well, in the 5 years that the Black Ark was in operation, it really marked a high point, not only in Lee Perry's career, but also in reggae. This was when the greatest and the heaviest reggae was being recorded, and nobody's sound was heavier than Scratch's. And he's always been a man with a mission, someone who really takes what he's doing very seriously, and so to Scratch, the Ark was nothing less than a holy place. His attitude was, I believe what I'm doing here is God's work. We're making music here that expresses the truth, and it's a spiritual thing. We're not really interested in money or fame, and so if you're going to record here, you'd better feel the same way. And with that philosophy, Scratch attracted some of the most righteous people to record at the Ark, and later on, sadly, some of the crummiest. By late 1978, things were beginning to go very wrong at the Black Ark. Some of Scratch's greatest recordings were passed over by Island Records. More and more people who wanted something for nothing were hanging out at the Ark, and his family life was falling apart. That, combined with several years of marathon recording sessions fueled by rum and ganja, ensured that Lee Perry's train was going to jump off the tracks by 1979. But I'll tell you more about that later on. Last week, we heard some of the earliest tracks to be recorded at the Black Ark, tracks with a distinctive sound and kind of a sharp edge to them. But the true sound of the Black Ark didn't really emerge for a couple of years in 1976. So I want to capture that in this next set. We're going to check out some more early Black Ark tracks, and then later on, boom, the mind-blowing Black Ark sound for true. Going to start off with one of my favorites. I love this song. This is an absolutely gorgeous tune by the Diamonds. Turn up your radios for Talk About It.
She was Yeah.